Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir uns wieder hören zu einer neuen Folge von Im Ohr des Patienten. Mein Name ist Nora Meyer und ich freue mich, Sie erneut durch den Podcast begleiten zu dürfen. Darf ich bei einer Verkühlung überhaupt fliegen? Helfen Zwiebeln im Ohr bei Ohrenschmerzen? Oder soll ich eigentlich bei Nasenbluten den Kopf in den Nacken legen? Ja, mit genau solchen Fragen beschäftigen wir uns in der heutigen Podcast-Episode. Wir nehmen gängige Mythen aus der HNO-Praxis genauer unter die Lupe und schauen, ob da was dran ist oder nicht. Darüber aufklären wird uns Frau Dr. Anna Stenzel, Assistenzärztin an der HNO-Abteilung der Tirol-Kliniken. Liebe Frau Doktor, schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Frau Doktor, ich weiß noch aus meiner Kindheit, da habe ich wirklich oft Nasenbluten gehabt und irgendwie immer fast reflexartig, wenn das angefangen hat, habe ich sofort meinen Kopf in den Nacken gelegt und das Blut dann einfach runtergeschluckt. Und das hört man auch heute noch öfter, dass man das machen soll. Und ist auch jetzt gleich meine erste Frage an Sie, beziehungsweise der erste Mythos, je nachdem, mit dem ich in diese Podcast-Folge starten möchte. Also Kopf in den Nacken bei Nasenbluten, hilft das wirklich oder ist das eher kontraproduktiv? Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist tatsächlich ein Mythos, der sich relativ hartnäckig hält. Also Kopf in den Nacken sollte man beim Nasenbluten nicht machen. Das führt eher dazu, dass man auch das Blut schluckt. Da kann einem relativ schlecht werden davon. Wir sagen unseren Patienten, besser ist es, sich aufrecht hinzusetzen, den Kopf leicht nach vorne zu beugen, die Nasenflügel zu komprimieren, also fest zusammenzudrücken für ungefähr 10 Minuten. Man kann sich zusätzlich einen kalten Umschlag in den Nacken legen und wenn möglich auch das Blut ausspucken, nicht schlucken.
Also ich mache es eigentlich heraus eher blöder, wenn ich es schluck, weil mir dann wahrscheinlich schlecht wird, was ja zusätzlich blöd ist.
Genau.
Okay, also das ist einmal eher dann ein Mythos, hätte ich gesagt, also Kopf nach vorne statt nach hinten, hätte man das einmal aufgeklärt. Vielleicht kommen wir gleich zu einer Frage, die man jetzt in der Urlaubszeit öfter hört wieder, Erkältung und Fliegen. Ja, darf ich überhaupt in einen Flieger steigen, Druckunterschied und so, oder riskiere ich damit einen Trommelfellschaden? Das kursiert ja auch oft.
Genau. Grundsätzlich ist das Fliegen mit einer leichten Erkältung möglich. Angenehm ist es oft nicht. Das Problem ist, dass die Schleimhäute bei einer Verkühlung geschwollen sind und auch ein Druckausgleich über die Ohrtrompeter schlechter funktionieren kann. Dadurch können auch relativ starke Ohrenschmerzen entstehen. Und in seltenen Fällen kann es sogar zur Verletzung vom Trommelfell kommen oder auch zu Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr. Wer sehr stark verkühlt ist oder zusätzliche Mittelohrentzündung hat, der sollte das Fliegen nach Möglichkeit eher verschieben und unterlassen. Es gibt aber auch Medikamente, die helfen können, diese Schleimhautschwellungen zu behandeln. Prinzipiell ist auch ein bisschen die Frage, wegen der Ansteckungsgefahr, ob das so gescheit ist, wenn man dann stark verkühlt überhaupt in sich in einen Flieger reinhockt.
Gell? Okay, also das muss man dann individuell abschätzen.
Ganz genau.
Bleiben wir vielleicht gleich noch beim Fliegen. Stichwort Kaugummi kauen, das habe ich auch öfter gehört. Da hat es immer geheißen, naja, gerade beim Landen, wenn man da ein bisschen Probleme hat mit dem Druckunterschied, man soll Kaugummi kauen, weil das schützt dann vor Ohrenschmerzen. Stimmt das oder bildet man sich das eher
ein? Ja, tatsächlich ist es so, Kaugummi kauen kann tatsächlich helfen. Es ist aber keine Garantie. Also durch das Kauen und auch das Schlucken öffnet sich die Ohrtrompete häufiger und ein Druckausgleich kann besser funktionieren. Besonders beim Starten oder beim Landen im Flieger kann das sinnvoll sein. Wenn die Nase aber stark verstopft ist und die Belüftung nicht funktioniert, kann das Kaugummi-Kauen allein nicht ausreichen. Das sind dann oder wir empfehlen dann zum Beispiel abschwellende Nasensprays, die vor allem beim Starten und Landen im Flieger sinnvoll sein können. Es gibt auch Medikamente, die einmal abschwellen können, aber auch da soll man das individuell gut abwägen.
Was mir auch auffällt im Flieger, die kleinen Kinder, die sind da immer ganz arm. Die Babys, die Kleinkinder beim Starten, beim Landen. Was ist denn da eigentlich das Thema, warum die das so extrem spüren?
Genau, bei den Kindern ist es so, dass die Tuben bis zum 6. Lebensjahr flacher angelegt sind und die Rachenmandeln, die an diesen Tumorausgängen sitzen, auch im Verhältnis zum Kopfumfang noch größer sind, weshalb da es manchmal zu Belüftungsstörungen kommen kann. Man sagt dann, dass man den Kindern ganz gern was zum Trinken geben soll oder sie auch zum Beispiel stillen soll, wegen genau diesem Mechanismus von dem Schlucken, dass dann die Tube wieder belüftet.
Mhm. Okay, da hätte man das Flugzeug einmal abgeschlossen, aber ich würde trotzdem noch ganz gern beim Urlaub bleiben und bei den Ohren. Jetzt ist ja wieder die Zeit, wo viele von uns schwimmen gehen und man kennt das ja, leidiges Thema Wasser im Ohr. Ich zum Beispiel hüpfe dann halt automatisch mit einem Bein halt den Kopf schief, weil ich gelernt habe, irgendwann einmal, dass das Wasser so im Idealfall aus dem Ohr geht. Funktioniert nicht immer, habe ich die Erfahrung gemacht, aber immer öfter. Aber stimmt das wirklich oder sollte ich hier generell was anderes machen? Was würden denn Sie mir empfehlen?
Also prinzipiell ist es tatsächlich so, erstaunlicherweise kann das funktionieren. Man soll sich dabei bitte nicht verletzen. Durch die Schwerkraft und die Kopfbewegung kann dieses eingeschlossene Wasser wirklich aus dem Gehörgang rauslaufen. Wichtig ist, und das gebe ich immer mit, dass man nicht anfängt, mit Wattestäbchen im Gehörgang herumzustochern und sich da zu versuchen, dieses Wasser selbstständig herauszukratzen. Dadurch kann man das Wasser eher weiter reinschieben oder sich sogar verletzen. Meistens reichen eine Kopfneigung und ein vorsichtiges Hüpfen. Was wir auch noch den Patienten mitgeben, ist Föhnen. Also man kann das Ohr in lauwarmer Luft auch föhnen, bisschen nach oben ziehen und schauen, dass man es so wieder trocken bekommt. Genau.
Mhm. Das ist auch ein guter Tipp. Ich glaube, den habe ich schon einmal gehört. Aber das heißt, Kopf auch zur Seite neigen und eigentlich ins Ohr reinföhnen und ein bisschen das Ohr raufziehen dabei. Habe ich das richtig verstanden?
Das Ohr ein bisschen raufziehen muss man nicht zur Seite neigen. Und wichtig ist auch mit so heißer Luft.
Ja, okay. Sehr gut. Naja, aber wenn dann vielleicht schon durch das Wasser oder wenn man das nicht rauskriegt und man hat das Gefühl, da entwickelt sich Entzündung, dann habe ich auch schon öfter gehört, dass manche dann sich einen Zwiebel oder einen Knoblauch ins Ohr stecken. Ist das ein Mythos, dass das dann die Entzündung da rauszieht oder ist da was dran?
Ja, da haben wir HNO-Ärzte nicht so eine Freude, wenn man dann haufenweise Knoblauch und Zwiebel aus dem Gehörgang hinaus fördern müssen. bis auf das, dass es auch unangenehm riecht, ist es tatsächlich nicht empfohlen. Wenn es zur Entzündung kommen soll, dann soll man sich doch fachärztlich einmal vorstellen, dass man das gut untersuchen kann und bitte davon absehen, irgendwelche Gegenstände, Zwiebel oder auch Knoblauch in den Gehörgang zu manövrieren. Das kann auch richtig unangenehm werden. Und wenn man es nicht mehr rausbekommt, kann das tatsächlich zu einer fiesen, schmerzhaften Reizung und Entzündung auch im Gehörgang führen. Oder wenn man es sich noch weiter reinschiebt, bis zur Verletzung vom Trommelfell reichen.
Was war denn so das Skurrilste, was Sie eigentlich hier aus dem Ohr rausgeholt haben schon? War das abgesehen vom Zwiebel du irgendwas Schrägeres oder?
Also gerade vor ungefähr 2 Stunden habe ich einen Silberfisch aus dem Ohr raus befördert.
Ein Silberfisch?
Der war noch sehr vital. Aber aus den Ohren hören, wir befördern sehr viele, sehr skurrile Sachen aus den Ohren. Zurzeit sehr viele Krabbeltiere. Aber ich weiß nicht, ob man damit den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht eher Angst macht, aber
ja,
tatsächlich
ja,
ins ja, Ohr ja. Passt ganz schön viel rein.
Ja, das wird man nicht glauben, gell? Machen wir wieder weiter mit den gängigen Mythen und Märchen. Wir haben jetzt das Ohr ziemlich gut abgedeckt. Kommen wir zum nächsten Sinnesorgan, der Nase. Wir haben ja oft einmal einen Schnupfen, ist lästig. Und da kursiert dann oft auch einmal die Annahme, dass vor allem, wenn das Sekret grün oder gelb ist, dass man dann immer schon gleich ein Antibiotikum braucht. Ist das richtig, Frau Doktor?
Das ist tatsächlich ein Mythos. Die Farbe des Nasensprays allein sagt nichts darüber aus, ob eine bakterielle Infektion vorliegt. Es kann auch bei ganz normalen, auch viralen Erkältungen einmal ein gelbes oder grünes Sekret auftreten. Antibiotika an sich helfen vor allem gegen bakterielle Entzündungen und sind bei den meisten Erkrankungen nicht notwendig. Entscheidend sind die Beschwerden. die Dauer, der Krankheitsverlauf und das Sekret oder die Farbe an sich ist nicht bestimmend für eine bakterielle Infektion oder in dem Fall für eine Antibiotikagabe. Wichtig sind vor allem die Symptome und der gesamte Krankheitsverlauf des Patienten oder der Patientin.
Also da im Zweifelsfall auf jeden Fall zu einem HNO-Arzt schauen.
Würde ich.
Genau. Viele von uns nehmen ja auch, ich auch, wenn die Nase verstopft ist, wenn man dann keine Luft kriegt beim Schlafen, gerne mal einen Nasenspray, der ja auch abschwellend wirkt. Und da habe ich dann schon oft gehört, na, nimm den ja nicht zu lange, weil dann wirst du süchtig. Was ist da dran? Stimmt da vielleicht ein bisschen was?
Da steckt tatsächlich ein wahrer Kern dahinter. Abschwellende Nasensprays können bei längerer Anwendung zu einem Gewöhnungseffekt führen. Die Nasenschleimhäute schwellen nach dem Absetzen erneut an. Man greift dann wieder zum Spray. Dadurch kommt es auch zu einer psychischen Abhängigkeit. Wir empfehlen deshalb, solche Sprays nicht länger als ungefähr 7 Tage am Stück anzuwenden. Und bei richtiger Anwendung sind das sehr hilfreiche Medikamente. Aber dieser Gewöhnungseffekt ist tatsächlich was, mit dem wir auch öfters zu tun haben in der HNO-Praxis. Das nennt sich dann Privinismus. Das ist so eine umgangssprachliche Nasenspray-Sucht.
Und was macht man dann? Muss man da eine Entwöhnung machen oder wie funktioniert das dann?
Tatsächlich, da gibt es einen kalten oder einen warmen Entzug. Der warme Entzug ist, dass man dann zum Beispiel auf eine geringere Dosierung umsteigt, also bis zu den Kindernasentropfen, die abschwellen, oder auch Säuglingsnasentropfen. Man kann dann auch immer versuchen, nur eine Seite, also eine Nase zu verwenden, das nur auf einer Seite einzusprayen. Und das ist dann zum Beispiel ein Warmentzug. Wir geben zusätzlich noch einen Omeprazol-Nasenspray. Das ist ein lokales Kortikosteroid, also ein Cortison, das noch helfen soll, diese überschießenden Schwellungen da einzudämmen. Und Kochsalz lokal, zum Beispiel auch mit einer Nasendusche. Und dann gibt es aber auch den kalten Entzug. Das ist wirklich, dass man dem Patienten wirklich radikal empfiehlt, diese Nasenspray abzusetzen von heute auf morgen.
Und wie lange dauert das dann? Wie lange muss man da dann durch?
Es ist ganz individuell und es kommt auch ganz darauf an, wie sehr die Patienten mitmachen und wie motiviert sie sind. Das kann einen längeren Verlauf mit sich ziehen. Das ist jetzt nichts, was innerhalb von 1-2 Wochen funktioniert. Meistens.
Also Konklusion für Nasenspray ist auf jeden Fall beobachten, wie lange man ihn schon verwendet und nicht zu lange anwenden, beziehungsweise dann auch mit dem Arzt drüber reden, was sinnvoll
genau.
ist.
Genau. Und mittlerweile sind auch die Apotheker und Apothekerinnen da sehr gut geschult und können auch helfen und Auskünfte geben.
Gut, kommen wir zu Hals und Stimme. Gerade jetzt im Sommer, wo es heiß ist, essen ja viele von uns sehr gerne Eis, trinken ihr Getränk mit Eiswürfeln, sind vielleicht in Amerika auf Urlaub, wo generell irgendwie, habe ich das Gefühl, überall Eiswürfeln reinkommen auf jeden Fall. Und da hat zum Beispiel meine Oma früher gern gesagt, trink ja nicht zu kalt, sonst kriegst Halsweh. Stimmt das? Machen kalte Getränke, vielleicht auch kalte Luft oder Eis essen wirklich Halsschmerzen oder braucht es da Ihrer Meinung nach ein bisschen mehr dazu?
Also an und für sich ist es so, dass Eis oder kalte Getränke oder kalte Luft zumindest keine Halsentzündung verursachen können. Für Entzündung braucht es meistens mehr, also auch ein Krankheitserreger. Es gibt Menschen, die reagieren empfindlich auf Kälte und können dann tatsächlich kurzfristige Beschwerden haben aufgrund dieser Kälteexposition. Krank wird man davon in der Regel nicht. Im Gegenteil ist es so, dass man bei manchen Erkrankungen auch kalte Speisen oder auch Eiswürfel lutschen empfiehlt. Die können auch die Beschwerden lindern. Und man hat so ein bisschen die Theorie, dass vermehrte oder rezidivierende Exposition gegenüber Kälte vielleicht zu einer lokalen Durchblutungsminderung und vielleicht auch Abwehrschwäche führen könnten, die wiederum dann den Krankheitserregern ein leichteres Spiel schaffen, dass man sich infiziert. Aber an sich rein ein kaltes Getränk oder ein Eis kann jetzt nicht zumindest zu einer Halsentzündung führen. Und nur bei einer Überempfindlichkeit kann es sein, dass man kurzzeitige oder kurzfristige Beschwerden hat.
Okay, also wir brauchen uns keine Sorgen vom sommerlichen Eis machen.
Genießen ist besser.
Sehr,
Sehr gut.
Genau, dann kommen wir jetzt noch zur Stimme. Also ich kenne das ja auch als Moderatorin von mir selber, wenn ich zum Beispiel eine belegte Stimme habe. Irgendwie automatisch fange ich dann gern an, dass ich mich räusper, obwohl ich eigentlich weiß, dass das nicht gut ist. Stimmt das? Also auch aus medizinischer Sicht, stimmt das wirklich? Und warum ist das so? Was sollte man denn anstelle des Räusperns machen?
Das ist tatsächlich so. Also Räuspern setzt dem Kehlkopf eine große Belastung aus. Da kommt es zu einer Anspannung von den Stimmlippen mit großen Druckunterschieden. Und diese große Kraft, die dann auch, wenn die Stellknorpel aufeinander schlagen, kann zu weiteren Reizungen führen. Wenn die Stimme oder der Kehlkopf ohnehin gereizt und entzündet ist, kann das die Beschwerden eher verstärken und man kommt dann in so einen Teufelskreislauf. Besser wäre es, dass man einen Schluck Wasser trinkt, dass man versucht abzuschlucken oder einmal auch sanft zu husten. Wer häufiger räuspern muss, sollte die Ursache prinzipiell ärztlich abklären lassen. Wichtig ist beim Räuspern vor allem das wiederholte Räuspern auf den Reiz hin. Das kann zu Schädigungen führen.
Mhm. Und weil Sie gesagt haben, sanftes Husten, vielleicht können Sie das einmal vormachen, damit man sich das vorstellen kann. Ist das dann einfach so, so oder?
Genau so, genau, ein sanftes Abhusten, genau.
Ja, Frau Dr. Stenzel, dann schauen wir noch zu den Kleinsten abschließend, zu den Kids. Die haben ja oft auch mit Mittelohrentzündungen zu kämpfen oder auch mit Angina. Ich war auch so ein Angina-Kind, damals noch die Mandeln rausbekommen. Dazu gibt's eben die Annahme, Kinder wachsen aus ihren Mittelohrentzündungen eh einfach heraus oder Mandeln operieren, das macht man doch heutzutage gar nicht mehr. Was sagen Sie dazu, zu diesen Aussagen? Sind die Mythos oder Wahrheit?
Das ist teilweise richtig. Viele Kinder haben im Kleinkindalter tatsächlich häufiger Mittelohrentzündungen. Das liegt auch ein bisschen daran, das haben wir schon angesprochen, dass bis zum 6. Lebensjahr eben die Tube flacher liegt. Die Rachenmandeln sind im Vergleich zum Kopfumfang im Kleinkindalter größer. Und mit dem Wachstum nimmt natürlich dieses Verhältnis ab. Die Tubenbelüftung wird besser. Man kann sich, aber das heißt nicht, dass das auch, dass sich jede Mandelentzündung oder jede Mittelohrentzündung sicher herauswächst. Wir operieren auch heute noch bei gegebener Indikation Kinder mit vergrößerten Rachenmandeln und Tonbelüftungsstörungen, insbesondere dann, wenn auch eine Hörminderung zu einer gegebenenfalls Sprachentwicklungsverzögerung führen kann, dann ist es auf jeden Fall indiziert, dass man da auch operativ tätig wird und wiederkehrende komplizierte Verläufe sollen auch ernst genommen werden. Eine Mandeloperation wird heute ganz normal noch durchgeführt. Allerdings ist die Indikation viel gezielter, als sie zum Beispiel früher war. Und genau, die Entscheidung hängt dann häufig auch von der Schwere, von Infektionen oder möglichen Folgeproblemen, wie zum Beispiel Sprachentwicklungsverzögerungen dann ab.
Okay, also das ist tatsächlich auch wieder was man dann individuell auch mit dem HNO-Arzt abklären muss, was Sinn macht beim Kind oder nicht.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja. Ja, Frau Doktor, dann haben wir da jetzt, hätte ich gesagt, ein bisschen quer durchs Gemüsebeet gearbeitet, mit ein paar gängigen Mythen hoffentlich aufgeräumt. Ich höre auf jeden Fall raus, nicht alles, was man von den Eltern, den Omas und Opas oder vom Internet eingetrichtert gekriegt, das stimmt auch wirklich. Ich würde sagen, lieber diesen Podcast hören für die richtigen HNO-Infos von den Experten und Expertinnen. Vielen Dank, Frau Dr. Stenzel, dass Sie für uns heute gängige HNO-Mythen dem Praxischeck unterzogen haben.
Sehr, sehr gern. Vielen Dank.
Und danke auch an Sie wieder einmal, liebe Hörer und Hörerinnen, für Ihr Interesse. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie Im Ohr des Patienten gleich noch auf Ihrer Podcast-Lieblingsplattform. Wir hören uns dann wieder in einem Monat. Bis dahin bleiben Sie gesund.